In der heutigen und ersten Folge Deals Crunch sprechen Paul und ich über das neue Format. Was erwartet euch jetzt als Zuhörerinnen und Zuhörer? Wir sprechen über Private Equity in der EU, gezielt in Frankreich. Wir geben euch einen Begriff der Woche mit Debt-to-Equity Swap. Carlyle erweitert ihr Private Credit Offering in Europa und es geht um the one and only deal in Germany, Aldi Nord und Aldi Süd. Was steht an? Wir besprechen es. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Deals Crunch Podcast.
So ist es. Neues Format, gleiche Leute, aber jetzt eben im neuen Gewand.
Im neuen Gewand. Paul, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass ich da weiterhin dabei sein darf.
Natürlich. Denn,
es gibt ein, zwei Änderungen, über die wir euch jetzt einmal ganz kurz in Kenntnis setzen wollen. Und zwar haben wir natürlich euer Feedback gehört und sind immer sind sehr, sehr froh über jegliche Zuschriften, ob positiv als auch negativ, von denen es natürlich überhaupt gar keine gab.
Null.
Ja. Und haben das ganze Format sozusagen ausgelagert. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass da jetzt eine Redaktion dahinter sitzt. Dezidiert Personen, die das hier vorbereiten, die das mit Zahlen füttern, wo wir tiefer reingehen können. Ich persönlich freue mich natürlich, A, zum einen das Ganze hier A, zu erfahren und B, dass ich weiterhin als Host dabei sein darf, lieber Paul.
Ja, natürlich, das ist mir ist natürlich mir eine Ehre, dich dabei zu haben. Nein, aber im Ernst, wir wollen das jetzt weiter ausbauen, weil wir sehen, das Thema Private Markets bewegt eben wirklich immer mehr AnlegerInnen in Deutschland.
Ja.
Und da ist natürlich die Informationsfrage, ja, wo kommen die Infos her? Wir haben den Deals Crunch als Newsletter, jetzt eben dann auch als Podcast, das heißt in beiden Formaten. Es ersetzt natürlich nicht den Deals Crunch, also wir werden, wo wir im Deals Crunch Newsletter täglich relativ fix die Top Stories des Tages beschreiben und erklären und analysieren, haben wir hier einmal jetzt jede Woche die Zeit, um einzelne Deals uns anzuschauen, ein bisschen mal rauszuzoomen, zu sagen, was passiert in den Private Markets, ob das jetzt Private Equity oder Private Debt oder Credit ist.
Es ist also die natürliche Ergänzung
des Deals Crunch. So ist es. Genau. Und für jeden Private Markets Investoren das absolute Muss, dass man natürlich sowohl täglich den Deals Crunch liest, als auch ihn einmal die Woche hört.
Einmal die Woche hören ist das Stichwort. Und zwar, wir nehmen jetzt immer auf, dienstags. Heute ist übrigens der 10. Juni und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt bitte sich auch gleich die E-Mail-Adresse notieren. Paul hat heute Geburtstag.
Ja.
Der Podcast geht live und das ist jetzt neu. Das am besten gleich zu der E-Mail-Adresse dazu notieren, wenn ihr schon Stift und Taschenbuch gezückt habt. Der Podcast geht immer live donnerstags morgens, sodass ihr den immer auch schön direkt nach dem Deals Crunch, nachdem ihr ihn gelesen habt, auch sofort hören könnt.
Genau.
Und Paul, jetzt deine E-Mail-Adresse, wo die Glückwünsche hingehen dürfen.
Genau.
Und jegliche Träume, Wünsche, Sehnsüchte, Anregungen
für den Ideen, Podcast. Ideen, Kritik und alles und Investment-Tipps. Nein, bitte keine Investment-Tipps. an pos@morningcrunch.de oder wie ihr es auch gerne tut, über LinkedIn. Da bin ich auch relativ schnell im Antworten.
So sieht's aus.
Gut.
Ich glaube, damit haben wir erstmal alles soweit erklärt. Das andere funktioniert alles Learning by Doing. Ihr werdet merken, es gibt ein, zwei Kategorien, die sich jetzt über die nächsten Wochen noch mit einspielen werden.
Genau.
Und ich würde sagen, dann legen wir mal los.
Ja.
Ich freue mich im neuen Gewand vorab. Das ist gleich geblieben, der Disclaimer. Dieser Podcast dient ausschließlich zu Informationszwecken und dient nicht als Anlageberatung. Paul, lass uns reinstarten. Private Equity schaut verstärkt in die EU.
Genau, also ich meine, das Thema hatten wir schon, ist aber ein Dauerbrenner und vielleicht nochmal wichtig drauf zu schauen.
Ja.
Geht so ein bisschen um die Frage, was passiert gerade in der europäischen Wirtschaft? Also wir haben auf der einen Seite in Europa Firmen, die strugglen, um es simpel zu sagen. Ja, das ist in Deutschland so, in Frankreich so, in ganz vielen Ländern der EU. Auf der anderen Seite haben wir Private Equity, die also Fonds, die auf Dry Powder sitzen, die also Geld eingesammelt haben in diesen Boomjahren 2022.
Vielleicht auch mal ganz kurz, Dry Powder,
das
ist Kapital, was eigentlich zum Investieren da ist und was genutzt werden soll. Also deshalb die
genau
schöne Übersetzung trockenes Pulver.
So ist es.
Wir haben, wie gesagt, euer Feedback gehört. Wir probieren es.
Genau.
Wir probieren es und ich werde versuchen, immer mal wieder rein zu grätschen.
Richtig.
Und Paul bei mir, denn ich bin auch nicht gefreit von diesen Begriffen, genau, dass wir das hier komplett inklusiv und für jeden verständlich machen.
Absolut, genau richtig. Und Dry Powder heißt, es ist so ein bisschen skurrile Situation. Du hast Geld eingesammelt und kannst es, also willst es gerne ausgeben,
ja,
findest aber keine Chancen, also keine richtigen Opportunities. Ja, und dann gehst du nach Europa, fährst durch das schöne Paris und Frankreich und siehst, was da so los ist. Und genau das ist eben jetzt gerade der Fall. Also es gibt so 15 bis 20 größere Mittelständler in Frankreich. Ich weiß gar nicht, wie Mittelstand in Frankreich heißt.
Das ist Le Mittelstand.
Le Mittelstand, genau. Sehr gut. Genau, 15 bis 20 größere Mittelständler in Frankreich, die gerade in Gesprächen sind mit Private Equity Gruppen über Buyouts, also dass Private Equity eben da einsteigt und tatsächlich übernimmt, oder eben über kleinere Beteiligungen, also auch das gibt's, oder eben Abtrennungen, dass man sagt, hey, wir machen gerade 5, 6, 7 Sachen, die über die Jahre gewachsen sind.
Ja.
1, 2 davon können wir vielleicht verkaufen.
Ja.
Ist aber natürlich so ein bisschen Foreshadowing für den deutschen Markt, ne? Also wir sind natürlich nochmal in einer etwas besseren Lage als Frankreich, glaube ich, kann man schon sagen. Aber die Frage ist natürlich schon, wie geht das auch für Deutschland weiter?
Ja, natürlich. Natürlich, du hast es gerade angesprochen. Ich glaube, wenn wir ein bisschen tiefer reingehen, also du hast es gesagt, sind so zwischen 15 und 20 Unternehmen in Frankreich, die bereits im Besitz sind von, genau, von verschiedenen Private Equity Gesellschaften und die ein bisschen Liquiditätsprobleme haben. Wir reden über zum Beispiel Colisée, jetzt mein Schulfranzösisch kommt es hoffentlich raus, die machen Pflegeheime, da fängt schon an, Cerbar, die machen Labore.
Genau.
Und es geht letztendlich darum, wie kann man eventuell dort Restrukturierung vorantreiben. Also, du hast es gerade gesagt, Frankreich wird attraktiver. Und warum genau wird Frankreich attraktiver?
Auch spannend, jetzt sind wir beim nächsten Buzzword oder Fachjargon. Und zwar geht es um sogenannte Debt-to-Equity-Swaps. Also auf Deutsch die Umwandlung von Schulden in Anteile. Klingt auch wieder erstmal kompliziert, heißt aber konkret, dass eben Gläubiger von Firmen, ja, also denen diese Firmen Geld schulden, dass die statt dem Cash Anteile bekommen an dieser Firma. Das heißt, ganz konkret, ja, wenn ich irgendwie bei dir in der Firma investiere und du aber sagst, ich kann dir das nicht zurückzahlen, dann sage ich halt, dann gib mir halt Anteile.
Ja.
Das klingt jetzt so simpel, ist natürlich in einer Holding, in der im Zweifelsfall irgendwie über Jahrzehnte gewachsene Strukturen sind mit Anteilseignern, Familienbesitz, Muttergesellschaften, Tochtergesellschaften, ausländische Holdings und so weiter, ist das natürlich deutlich, deutlich komplizierter. Und die Franzosen haben es eben in den letzten 2 bis 3 Jahren und jetzt eben in den letzten Monaten nochmal deutlich vereinfacht, solche Strukturen aufzusetzen.
Das ist natürlich insbesondere für Banken, für Hedgefonds, andere Kreditgeber immer super spannend, wenn man am Ende dann nicht komplett mit einem Ausfall da sitzt. Außer die Firma geht natürlich komplett über die SEN.
Wow.
Und deswegen, also wird man sehen, es ist spannend, du hast es angesprochen, es ist ausschließlich bisher so in Frankreich, das ist eine neue Insolvenzregelung, die dort quasi geschaffen wurde. Ist es eine lokale Regelung, ist es eine EU-Regelung?
Es ist lokale, also es gibt EU-Regulatorik darum, da bin ich jetzt nicht der Experte, ehrlicherweise. Es ist aber jetzt französische Regulierungen und die eben ja aus der französischen Gesetzgebung kommen. Es ist ja auch in Deutschland möglich. Also es gibt in Deutschland auch das Konzept. Ich glaube, wir haben es nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, es ist irgendwie Insolvenzschutzgesetz.
Das hat bestimmt einen ganz schnittigen Begriff.
Genau. Es ist in Deutschland eigentlich unüblich, weil es ja auch so ein bisschen die Frage ist, wo kommt das Geld her? Also in Ländern, in denen Private Equity schon viel aktiver ist, macht das Sinn, weil Private Equity oder Private Credit Firmen kennen sich damit aus. Wenn du in Deutschland ein Unternehmen hast, das irgendwie Schulden ausstehen hat bei der Commerzbank, Commerzbank übernimmt jetzt nicht Anteile an einem Mittelständler, weil sie überhaupt nicht wüsste, was sie damit machen soll oder wie sie es in die Bücher einträgt oder.
Schön, dass wir jetzt hier für die Commerzbank Ideen pitchen, fürs Wealth Management.
Gerne melden, ja.
Genau. Gerne melden, ihr wisst, wo ihr es zuerst gehört habt.
Genau. Ja, aber ist ja so, ne? Ich glaube, es fehlt in Deutschland so ein bisschen diese Struktur, dass du irgendwie Private Credit und Private Debt hast. Oder das heißt fehlt, aber es ist jetzt noch nicht.
Es ist einfach nicht so verbreitet.
Genau.
Das ist, glaube ich, einfach das Wort. Und da wird sich was ändern, bin ich mir auch sicher. Also sind wir jetzt ja wieder bei dem Thema, was wir auch schon öfter mal besprochen haben. Wir haben natürlich ein riesen Nachfolgeproblem.
Ja.
Und da wird sicherlich der ein oder andere Private Equity Investor im Südwesten der Republik schon auf der Fußmatte stehen.
Da gibt es ja einige.
Da gibt es einige und wir werden sicherlich auch drüber sprechen.
Genau.
Private Credit, du hast es angesprochen, ist auch so ein bisschen das nächste Thema. Und zwar Carlyle, also ein großer Private Market Investor, hat 8 europäische Private Credit Deals in diesem Jahr abgeschlossen. Paul, was steckt dahinter?
Genau, ich glaube, das ist der Anschluss und vielleicht nochmal so die Öffnung also des Blicks.
Ja.
Carlyle als einer der ganz, ganz großen Private Equity Fonds oder Private Credit Fonds, je nachdem,
ja.
Sieht Europa auch wieder als Chance, hat jetzt in den letzten Jahren, also 2023, die Zahl, also ja, 150% mehr in Private Credit in Europa investiert als im Vorjahr. Das sind jetzt noch Zahlen von 2022, 2023, aber die Tendenz eben, und das ist, glaube ich, die Quintessenz auch da, ist, dass das immer attraktiver wird und eben in verschiedenen Größenklassen. Also Carlyle schaut natürlich auf die Big Caps und auf größere Mittelständler, aber das Ganze passiert natürlich auch auf kleinerer Ebene.
Vielleicht nochmal so einen Schritt zurück, was mir gerade eingefallen ist, für all diejenigen, die jetzt sagen, okay, Private Equity verstanden, Private Credit, was ist das? Also vielleicht einmal ganz kurz die Erklärung, Private Credit ist sozusagen die Opportunität, die Carlyle schafft, indem sie Mittelständlern zum Beispiel oder wie du sagst, größeren Mittelständlern Kredite gewähren.
Genau.
Diese Kredite sozusagen in einem Fonds bündeln, in der dann rein investiert werden kann. Dieser Fonds generiert dann im Idealfall planbare Zinsgewinne durch die Kredite, die gegeben werden. Im Private Credit ist es Usus, dass dahinter bestimmte Sicherheiten liegen.
Mhm.
Also sei es Forderungen, sei es das Anlagevermögen dieser Unternehmen. Oder vielleicht seit neuestem jetzt auch Anteile.
So ist es.
Sodass dann die Gläubiger in dem Sinne auch entschädigt werden würden, wenn es zu einem Ausfall kommen würde. Wobei man da tatsächlich sagen muss, vor allem auch von den großen Asset Managern, da sind meistens dann eher Companies drin, die das Geld brauchen für Expansion etc. Das sind jetzt keine, sagen wir, irgendwelche Brückenfinanzierungen, um das Unternehmen am Laufen zu halten, sondern meistens Companies mit positivem EBITDA, Companies, die ein Geschäftsmodell haben, was zukunftsfähig, trächtig ist. Deswegen, der Begriff ist groß und es wird immer mehr kommen. Ich habe auch tatsächlich in einigen Medien schon jetzt auch vernommen, ich meine, es war das Handelsblatt, wo das Thema Private Credit schon sehr niedergeschrieben wurde, dass jetzt die so wirklich so ein bisschen, jetzt kommen die Heuschrecken und alle Privatanleger verlieren ihr Geld. Fand ich spannend vom Handelsblatt, ehrlicherweise. Man muss auch immer tatsächlich einfach sich jeden Deal selbst mal anschauen. Und ich glaube, es bringt in keiner Lebenslage etwas irgendwie zu verallgemeinern. Und
das hast du schön formuliert jetzt.
Ja,
genau.
Wir machen auch Gesellschaftskritik.
Genau, ich hab den Artikel nicht gelesen im Handelsblatt. Ich glaube, wichtig ist vielleicht nochmal diesen Begriff, der auch da immer rumfliegt, zu klären, und zwar Distressed Debt. Also ist natürlich nochmal, da gibt es auch Fonds, die investieren ganz spezifisch in Firmen, die eben im Gegensatz zu dem, was du gerade zeichnest, irgendwie in Firmen investieren, die kurz vorm Kollaps stehen, wo natürlich dann die Zinsrenditen deutlich höher sind, aber vielleicht die Sicherheiten nicht so sicher sind. Das gibt's auch, da sollte man einfach natürlich drauf achten, wenn man sich sowas anschaut, wo man da investieren will, was man als Risikoprofil für sinnvoll empfindet. Und also dieses Wort Distressed Debt sollte einen dann auf jeden Fall dazu auffordern, sich sehr genau anzuschauen, was das ist. Aber das sind die allerwenigsten Fonds, vor allen Dingen die in Richtung Privatanleger.
Ich wollte gerade sagen, also ich habe jetzt bisher noch keinen, wir sehen ja einige Fonds, aber ich glaube, jetzt ein Distressed Fonds haben wir jetzt auch. Also braucht es, glaube ich, einige Regelungen, dass das für Privatanleger überhaupt zugelassen wird.
Das vielleicht noch der eine Satz. ganz viele dieser Fonds und auch die von Carlyle sind im Normalfall bisher historische MA-Fonds gewesen, in die nur institutionelle Anleger investieren konnten.
Was auch in dem Fall je nach Risiko auch gar nicht so verkehrt ist.
Richtig, deswegen das Spannende.
Nee, ist auf jeden Fall ein guter Einschub, Paul. Es steht hier bei uns sehr, sehr groß drin und ich glaube, es ist, wir tun dem auch keinen ab. Es ist so, ich glaube, keine andere Trennung beschäftigt die Deutschen so sehr wie damals die Mauer zwischen DDR und BRD.
Ja.
Ich glaube, ich übertreibe nicht, Paul. Es geht um Aldi Nord und Aldi Süd.
Richtig.
Und was ist los?
Genau. Ja, oder was ist wieder los? Es ist Aldi, ist natürlich deutsches Urgestein, weil wir schon beim Thema Mittelstand sind. Ich glaube, offiziell zählen sie wahrscheinlich noch zu. Nee.
Meinst du, sie zählen zum Mittelstand?
Nein, sie zählen nicht zu. Ich wollte sagen, irgendwie zu den Urgesteinen der deutschen Wirtschaftsnachkriegsgeschichte.
Ja, doch, das auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall. Mittelständler wäre ein bisschen brutal. Bei einem Umsatz von 112 Milliarden, wenn man die beiden zusammenzieht. Das war 2023, die 24er Zahlen haben wir noch nicht. Das sind natürlich Summen, die sind verrückt. Zu Aldi gehören ganz viele Dinge, von denen man gar nicht erwartet, dass sie Aldi gehören. Da geht es einerseits um IT-Dienstleister und Hausgewächse in dem Bereich. Da geht es aber auch um Zukäufe in den USA, Trader Joe's. Und ganz viel.
Genau, ich glaube, das ist vielleicht auch das ist ein guter Punkt, denn weltweit über 13.000 Filialen, Aldi Nord und Aldi Süd, aber nicht mal die Hälfte, sondern eher fast nur ein Drittel in Deutschland, nämlich 4.200.
Richtig.
Zeigt exakt das, was du gerade gesagt hast. Es sind nicht nur die deutschen Aktivitäten, die Firma so spannend macht.
Genau. Und ich glaube, dieses Konzept, diese relativ schnelle Expandierung, auch nicht nur in Richtung Frankreich, sondern wirklich global. Also ich weiß nicht, gefühlt in jedem Urlaub, in dem ich bin, mit Ausnahmen, aber schon in sehr vielen, komme ich irgendwann an einem Aldi vorbei. Das ist wirklich ziemlich verrückt.
Ja.
Und genau, und dann über Zukäufe, wir wollen jetzt gar nicht die Liste aufführen, aber da gibt es eine ganze Menge Firmen, die noch unter eigenem Namen fungieren, aber eigentlich zu Aldi gehören. Genau, aber warum reden wir drüber? Die beiden leben getrennt.
Aktuell
und sprechen aber jetzt tatsächlich über eine Fusion, eine Familienzusammenführung sozusagen.
Genau, also zum einen, wer es ist, natürlich sind die Eigentümerfamilien. Genau. Einmal Albrecht, das ist Aldi Nord, einmal Heister, das ist Aldi Süd. Und du sagst es so charmant, sie leben getrennt und das schon seit über 60 Jahren.
Ja.
Und genau, also es war dann tatsächlich, jetzt reden wir schon wieder, ich nenne das Medium jetzt nicht nochmal, da kam dann auf einmal eine Push-Nachricht und es klingt irgendwie nach Happy End in einer, in der deutschesten Love-Story, die es gibt nach Adidas gefühlt.
Ja, Puma. Stimmt, warum immer diese deutschen Trennungsgeschichten, ist wirklich verrückt.
Ja, irgendwie, ja, gibt es irgendwie eine Tendenz. Ne?
Ja, stimmt. Genau, aber ich meine am Ende, okay, warum ist das spannend? Also das eine ist natürlich, es ist eine riesen Firma, die wie kaum eine andere für deutsche Wirtschaftskompetenz steht. Da ist natürlich einfach spannend drauf zu schauen, was machen die. Aber ich glaube, das Spannendere danach ist ja eigentlich, warum machen die das jetzt? Also die hatten in 60 Jahren wahrscheinlich die ein oder andere Chance, das zu tun. Die Vermutung, warum das jetzt kommt, ist natürlich, dass der Druck einfach stärker wird. Dass der Druck so stark ist, dass sie sagen, entweder machen wir es jetzt zusammen oder wir gefährden beide unseren Market Share.
Ich glaube, sie können es sich einfach, also jetzt irgendwie Wild Guess, ich glaube, sie können es sich einfach auch nicht mehr leisten, irgendwie da so zwei Aldi-Marken irgendwie zu führen. Weil du sagst es, der Druck ist groß, Marktposition, das ist zum einen natürlich Lidl im Discounter-Segment. Ja. Aber auch Rewe haben ja enorm Marktanteil dazu gewonnen. Das ist in dem Sinne, ich bin jetzt kein Handelsexperte, aber klingt es auf dem Papier zumindest erstmal als eine wohlüberlegte Idee.
Genau, und ich meine, das ist der Druck in Deutschland. Dazu kommt natürlich auch nochmal der internationale Druck. Wir reden in Amerika über Amazon Delivery, wir reden über Walmart und Co. Also da ist natürlich auch nochmal ordentlich Druck drauf. Und die Frage ist natürlich, hey, jetzt haben wir irgendwie 60 Jahre lang zweimal nebeneinander parallel das gleiche Konzept gebaut, mehr oder weniger. Gerade so in Sachen Technik und IT, die dahinter steht, Wareneinkauf und Marktmacht und so, macht es ja gar keinen Sinn, gegeneinander zu konkurrieren, vielleicht sogar noch.
Ich glaube, noch nie war es einfacher, Synergien bei einer Verschmelzung zweier Firmen
Nehmen. Muss nicht mal ein neues Logo wirklich erfinden.
Nee, es muss wahrscheinlich nicht mal BCG-Beauftragte werden.
Genau, so, wird aber bestimmt.
Sicherlich. Ja. Sicherlich, die Mandate sind schon sicherlich verteilt, aber Paul, ich weiß, die Redaktion bei euch ist gut informiert, da wurde sicherlich der Hörer mal in die Hand genommen und direkt mal bei der Familie Albrecht und heißt da durchgeklingelt. Wie soll denn die neue Struktur aussehen?
Ja, genau. Die sind ja berühmterweise sehr pressefreundlich. Nein, also beide Familien gelten als etwas weniger zugänglich. Familie Albrecht fast gar nicht. Ich glaube, es gibt ja immer noch Geschichten, einzelne Mitglieder der Familie, da gibt es die letzten Bilder von 1972 oder so. Ist wirklich verrückt. Du suchst im Internet nach einem der wohlhabendsten deutschen Menschen und findest einfach kein Bild. Weil alle wissen, wenn ich jetzt eins veröffentliche, dann ist aus.
Ja.
Dann trifft mich die gesamte Macht eines Riesenapparats.
Ja.
Genau, also die sind da sehr vorsichtig, deswegen von innen wissen wir nicht viel. Was wir aber wissen ist, dass die im Grunde, die Idee ist, dass man eben eine Holding drüber setzt, eine Familienholding, wie genau da die Aufteilung ist, let's see.
Ja.
Aber die Idee ist zu sagen, so ähnlich wie das Bosch ja auch getan hat, wir setzen eine Stiftung drüber, die hält die Anteile. Diese Stiftung besetzen wir eben erstmal mit Familienmitgliedern, aber eben vielleicht auch Leuten aus der Zivilgesellschaft, aus verschiedenen Ecken und überführen das so ein bisschen in eine, ja, in ein Konstrukt zwischen, weiß ich nicht, Stiftung / irgendwie Gemeinnützigkeit und natürlich höchst kapitalistischem, operativen, ja, einen operativen GmbH oder mehreren. Genau. Das ist das Konzept oder die Idee. Wir wissen nichts über die genauen Aufteilungen und wir wissen auch noch nicht, wer da wo sitzen wird.
Ja, so ein bisschen die Frage tatsächlich genau, was da, also hört sich ja alles natürlich dann immer super, super schön an, jetzt, wenn wir jetzt mal so die Romantikbrille aufsetzen, aber Deutschland wäre ja nicht Deutschland, wenn es dahingehend auch noch ein, zwei Bedenken geben würde.
Genau, Palim, Palim, das Kartellamt.
Na.
Ja, genau, die Frage ist natürlich, was das bedeutet für uns als treue
Aldi-Kunden.
Und da hat natürlich auch das Kartellamt ein paar Fragen. Also Aldi und Lidl gemeinsam kontrollieren 50% des Discountermarkts in Deutschland. Das ist natürlich dann schon eine Ansage, wenn dann die beiden auch noch, also wenn Aldi, die beiden Aldis fusionieren.
Ja.
Die Frage ist so ein bisschen, und deswegen ist das so ein Fragezeichen, wie sehr das tatsächlich für Konsumenten ein Nachteil sein würde oder ob nicht das Argument von Aldi, das jetzt so schon durch die Presse dringt, dass man sagt, ja, dann werden ja die Preise sinken, weil wir können ja dann Synergien heben, ob das gehört wird.
Aber ob das gehört wird, genau. Also vielleicht ganz konkret, kommen wir zum nächsten Step, welche Schritte sind geplant? Du hast es eben gerade auch mal so ein bisschen angedeutet. IT-Bündelung, Logistikoptimierung, letztendlich werden größtenteils dieselben Waren gehandelt, eingekauft, Kassensysteme etc. Synergietechnisch gibt es da einiges zu kombinieren. Ist natürlich wird das Aldi jetzt nicht sagen, ja, klar, also natürlich sparen wir Geld, aber die Preise, die erhöhen wir trotzdem.
Genau.
Deswegen ist natürlich das immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber ja.
Also genau, ich glaube, die Frage, und da bin ich wirklich kein Kartellrechtsexperte, die Frage ist so ein bisschen, ob dieses Konstrukt mit einer Stiftung darüber, mit diesem Thema irgendwie Preise sinken vielleicht und so weiter, ob da nicht ein Argument liegt, dann auch nochmal diese Internationalisierung, auch das ist ja einem Konstrukt abbildbar, dass man eben vielleicht jetzt Deutschland nochmal als Markt separat sieht zu dem internationalen Geschäft.
Also direkt mal so ein paar Geschäftsbereiche irgendwie abtrennen.
Just saying. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge an Optionen, wie man das ausgestaltet. Ich bin mir sicher, wenn sich jemand die Anwälte leisten kann, die sich da Ideen überlegen, dann sind das diese beiden Familien.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Die Berichte kamen auf in der, so Anfang letzter Woche.
Genau. Kurz vor Pfingsten, damit es alle schnell wieder vergessen.
Genau, genau. Und also natürlich medial wurde es aufgegriffen. Es haben sich natürlich einige Experten schon zu Wort gemeldet, aber diejenigen, um die es geht, bisher noch nicht.
Nein. Man hört so ein bisschen vereinzelt Stimmen aus der Aldi-Zentrale von Insidern. Also verschiedene Medien zitieren jetzt Leute, die Insider sind. Die, ja, ich da fragt das jetzt nicht in jedem Einzelfall.
Nee. Aber hast du die Insider nicht geprüft?
Ich hab, nee, es sind ja nicht meine Insider. ich habe nicht in der lokalen Filiale nachgefragt. Aber das Ergebnis, also was die dann sagen, sind natürlich die Sachen, die auf der Hand liegen. Also so ein Riesentanker jetzt irgendwie zusammenzuführen und die IT zusammenzuführen, das ist ja nichts, das macht man nicht über Nacht, das dauert. Governance-Fragen, wer darf eigentlich was? Ja, das sind alles Themen, die werden eigentlich, also das dauert Jahre, sowas sauber aufzusetzen. Frage ist, ob sich Aldi das leisten kann, will oder ob man da eben ein bisschen mehr.
Ist so ein bisschen die Frage, genau, also wie groß halt der Marktdruck jetzt wirklich ist, ob man sich leisten kann, das jetzt wirklich 2, 3, 4 Jahre irgendwie in die Länge zu ziehen.
Mhm.
Auf jeden Fall super spannend. Ich glaube, um das Thema so ein bisschen abzurunden, schließen wir vielleicht mal mit den historischen Hintergründen ab. Für all diejenigen, die sagen, ja, 60 Jahre, was genau ist passiert? Also Aldi wurde 1961 in zwei Unternehmen aufgeteilt, seitdem unabhängig voneinander. Warum? Die Gründerfamilie Albrecht, damals gab es ja eine Trennung, weil es einfach Konflikte innerhalb der Familie gab.
Ja. Auch über die Ausrichtung und was das Sortiment und halt, da gibt es auch tolle Dokus von den Öffentlich-Rechtlichen zu. Jeder, der YouTube bedienen kann, kann sich da.
Ja, ich gehe davon aus, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das können.
Ich weiß nicht. Also Podcast hören, wer das schafft, der hat dann das Diplom, das Mediendiplom.
Dem stehen alle Möglichkeiten offen.
Genau. Um dann auch YouTube zu schauen. Nein, natürlich, genau. Aber es ist eine wahnsinnig spannende Familiengeschichte. Es ist alles, man könnte jetzt allegorisch das alles groß aufziehen. Wenn ich jetzt beim Spiegel sitzen würde, könnte man ganz tolle dramaturgische Einstiege machen über die Familie und so weiter. Ja. Aber ja, also na klar ist das nicht immer easy, wenn da so viel Geld auf dem Tisch liegt.
Am Ende geht es meistens ja darum, warum der Streit dann doch eskaliert ist. Paul.
Ja.
Hat mich wie immer sehr gefreut. Jetzt die erste Folge im neuen Format,
ja,
unter neuem Namen. Bitte jetzt die Aufforderung ins Publikum quasi an euch, an liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Seid kritisch, geht ins Gericht, schreibt gerne dem Paul, pos@morningcrunch.de. Wie fandet ihr die erste Folge? Was würdet ihr euch wünschen?
Genau.
Würdet ihr euch andere Formate, Kategorien wünschen? Wir sind für alles offen.
Absolut. Und ich glaube, wenn ich jetzt gerade die Folge Revue passieren lasse, fällt mir ein, dass wir einen kleinen Zahlenfehler gemacht haben.
Okay.
Den verrate ich jetzt nicht. Wer ihn findet, kriegt von mir eine Patagonia-Weste.
Eine Patagonia-Weste.
Genau, geschenkt. Also einmal noch durchhören, vielleicht fällt es euch auf.
Ich glaube, in diesem Sinne machen wir zu.
Absolut.
Lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächsten Donnerstag.
Bis dahin.
Ciao.